Atemweg.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer beiden Folgen rund um das Thema Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. In dieser zweiten Folge geben uns Frau Professor Franziska Truzinski von der Thoraxklinik Heidelberg und Dr. Alexander Rupp, niedergelassen mit seiner pneumologischen Fachpraxis in Stuttgart, Einblick in die Herausforderungen bei Therapie und Diagnostik bei Alpha-1-Antitrypsin-Mangel-PatientInnen. Sowohl die Praxis von Dr. Rupp als auch die Thoraxklinik in Heidelberg sind Alpha-1-Zentren, die sich durch eine besondere Expertise bei dieser seltenen Erkrankung auszeichnen. Bevor wir aber die Perspektive der beiden BehandlerInnen kennenlernen, erklärt uns Marion Wilkens, die Vorständin von Alpha-1 Deutschland, einer PatientInnenorganisation, worin aus ihrer Perspektive die besonderen Herausforderungen in der Versorgungslandschaft in Deutschland bei Alpha-1 liegen.
Wir sehen in Deutschland tatsächlich noch sehr viele Herausforderungen, auch wenn man im Vergleich zu anderen Ländern gut aufgestellt ist in der Versorgung, haben wir noch Defizite, die es einfach gilt zu beseitigen. Und das Allerwichtigste ist dafür die frühe Diagnose. Es ist eins unserer Hauptprobleme, dass wir nicht gefunden werden. Da haben wir ein Projekt gestartet, das wir eben stellvertretend für alle Patientinnen oder Patienten, die mit einem Alpha-1-Mangel geboren wurden, die Aufnahme der Testung auf diesen genetischen Defekt in die nationale Versorgungsleitlinie der COPD zum Beispiel einbringen. Dass wir eine Leitlinie für die Ärzte ergänzen, um einen Test, der wirklich nicht viel kostet und kein großer Aufwand ist. Das würde einen signifikanten Beitrag zu einer verbesserten Früherkennung und eben damit auch zur Betreuung von Menschen mit Alpha-1-Mangel leisten. Und das wäre einfach etwas, was ein großes Anliegen bei uns wäre. Wir sind immer noch eine versteckte Erkrankung, versteckt hinter den großen Patientenklientel, den COPDlern und den Asthmatikern insbesondere. Wir brauchen unbedingt eine flächendeckende Behandlung. Das fängt an bei Pneumologenterminen, die so schwer heute zu bekommen sind. Gerade wenn man den Arzt mal wechseln muss durch Umzug oder Sonstiges. Pneumologen haben Wartelisten und nehmen keine neuen Patienten mehr auf. Also wir sehen dort eine Schwierigkeit, an die Behandlung zeitnah heranzukommen. Aber wir brauchen auch vor allen Dingen Ärzte, die sich bereit erklären, die Substitution, die uns eben letztendlich ja als besonderes Medikament hilft, auch durchzuführen. Es gibt sehr viele Ärzte, die sich leider weigern, das zu tun. Und das wäre uns ein großes Anliegen, dass die Ärzte dort vielleicht mal drüber nachdenken, was können wir ändern oder was kann das System ändern, damit auch jeder Arzt sagt, er würde die Substitution durchführen. Generell sollte die Substitution für uns in jeder Form ermöglicht werden. Das heißt, in der Klinik, in der Praxis, in Pflegeeinrichtungen, wenn man eben älter oder pflegebedürftig ist, aber natürlich auch zu Hause. Was spricht dagegen, wenn man gut geschult ist, sich auch eben die Nadel selbst zu setzen? Das ist insbesondere für Berufstätige oder auch eben die mobileren Patienten eine Chance, sich nicht durch die Behandlung einschränken zu müssen. Und dort haben wir noch Defizite. Wir brauchen einfach viele Varianten der Behandlung, um die bestmögliche Behandlung letztendlich zu haben. Dann sehen wir noch den Wandel, der schon ein bisschen gestartet ist, aber der definitiv vertieft werden muss, ist das frühere Einbinden von Patienten in Prozesse und Studien. Wir sind schon in vielen Studien als Patientenvertretung dabei, aber dass wir wirklich am Anfang schon eine starke Stimme haben, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Dafür sitzen wir eben auch in dem europäischen EACO, das ist die European Alpha-1 Research Collaboration. Das ist ein Kreis von Alpha-1-Experten, der neben dem Aufbau eines europäischen Registers sich die Forschung auf die Fahne geschrieben hat, letztlich um die Erkrankung endlich einmal mehr kennenzulernen, die Grundlagen. Das ist natürlich nötig, Grundlagen zu haben, um die Erkrankung zu verstehen, damit eine Vorhersage zu treffen, wie der Verlauf sein könnte und dann eben daraus die bestmögliche personalisierte Behandlung abzuleiten. Und dort sitzen wir mit im Steering Committee als Patientenvertreter, was für uns eine sehr wichtige und große Aktion ist. Ich glaube, dass wir ein riesiges Netzwerk brauchen. Wir arbeiten bereits sehr gut mit Ärzten und Forschern zusammen, brauchen aber auch Experten für künstliche Intelligenz in der Medizin, so als ein Beispiel. Wir brauchen gute Rehabilitationseinrichtungen und möglichst Lungensport flächendeckend in Deutschland. Ein vorrangiges Ziel ist es für uns, die Erkrankung stärker ins Bewusstsein von Ärzten und Forschern, aber auch der Allgemeinheit zu rücken, eine sogenannte Awareness zu schaffen. Alpha 1 sollte jeder auf dem Schirm haben, wenn ein Patient unter COPD, unter Atemnot leidet, vermehrt Lungeninfektionen hat, häufige Bronchitiden, auffällige Leberwerte oder ein untypisch verlaufendes Asthma, starken Husten und Auswurf, Luftnot in Belastungssituationen. Auch dann sollte man immer einmal an den Alpha-1-Mangel denken. Wir schauen dabei auch über den Tellerrand, wie sieht es in Europa aus. Das ist eben auch eines unserer Ziele, dass wir mit einer Stimme in Europa sprechen. Und dafür haben wir zusammen mit anderen Patientenorganisationen uns zusammengeschlossen und im Oktober 2023 die Alpha 1 European Alliance gegründet, die Patientenorganisationen in Europa mit einer Stimme vertritt und somit gerade auch in der politischen Richtung eine Stärkung bewirken kann. Ergebnisse dieser ganzen Bemühungen, Politik und Forschung spürt natürlich dann letztendlich auch der Patient. Eigentlich dient alles dazu, den Alltag des Patienten zu erleichtern. Letztlich ist unser Ziel natürlich, dass es zu einer Heilung des Gendefektes kommt. Und das alles beginnt mit wenigen Tropfen Blut, denn es ist so leicht, den Serumspiegel zu bestimmen. Und dann hat man schon mal die Indikation, ob der Mangel vorliegen kann oder nicht. Und ein Gentest gibt dann die Gewissheit, das ist wirklich kein Hexenwerk. Und das zu erreichen, sollte unser aller Ziel sein. Ich finde, wir sind ein besonderes Netzwerk unter Patientenorganisationen und der Ärzteschaft. Es wird uns immer wieder bestätigt, dass die Alpha-1-Welt anders ist. Wir haben ein so tolles Miteinander. Wir haben so viele gute Ärzte, die uns unterstützen, jederzeit unsere Fragen beantworten, die gemeinsam mit uns an einem Strang ziehen, um eben das Bestmögliche für den Patienten mit rauszuholen. Wir haben tolle Alpha-1-Center, die wirklich über das normale Maß hinaus sich für uns einsetzen. Wir sind schon auf einem guten Weg und wir alle haben gemeinsam ein Ziel, es alles noch viel besser zu machen. Aber dafür braucht es eben auch genau dieses tolle Netzwerk, was schon als Basis perfekt funktioniert.
Die Dauer der Diagnose ist eine der Herausforderungen. Das sagt nicht nur Marion Wilkens, sondern das hat in unserer ersten Folge auch Dr. Heike Isensee, selbst Betroffene, erzählt. 7 Jahre hat sie auf die Diagnose Alpha-1-Antitrypsin-Mangel warten müssen. Dr. Alexander Rupp und Professorin Franziska Truzinski waren nicht überrascht über diese lange Zeit. Hier erklären sie aus ihrer jeweiligen Perspektive, woran es liegen könnte.
Es ist tatsächlich so, dass es sowohl im hausärztlichen wie aber auch im fachärztlich-pneumologischen Bereich ist Alpha 1 einfach nicht so auf dem Radar, wie es sein müsste. Deshalb nennen wir Alpha 1 auch die am häufigsten nicht oder eben unterdiagnostizierte Erkrankung. Wir als Praxis suchen systematisch nach dieser Erkrankung. Das heißt, jedes Mal, wenn wir Blut bei jemandem abnehmen, läuft bei uns der Alpha-1-Antitrypsin-Serumspiegel gleich mit. Und bei grenzgradigen Werten gehen wir dann auch in die Tiefe. Also dann machen wir eine genetische Untersuchung oder sogar noch weiter, dass wir das Gen ganz aufsplitten quasi, eine Sequenzierung des Alpha-1-Gens. Und dadurch finden wir pro Woche im Moment zwischen 1 und 2 Patienten. Der übliche Lungenarzt hat in Summe 5 bis 10 Patienten, die er betreut. Da haben wir mal hier so in unserem Quali-Zirkel eine Umfrage gemacht. Und wenn wir das Seltene nicht suchen, werden wir es eben nicht finden. Und genau das passiert beim Alpha 1. Es wird nicht danach geschaut, es wird kein Serumspiegel abgenommen und auch in den Grenzfällen wird nicht weiter geforscht, weil wir es eben nicht auf dem Radar haben.
Das Fiese, würde ich mal sagen, am Alpha-1-Antitrypsin-Mangel ist ja, dass es sich um eine seltene Erkrankung handelt, die sich aber hinter einem häufigen Krankheitsbild versteckt. Wir haben sehr, sehr viele Patienten mit COPD und wir haben in dieser Gruppe der Patienten mit COPD und auch mit Asthma, das sind ja die großen Atemwegserkrankungen auch bei uns, haben wir eben die Gruppe der Patienten mit Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Und das ist so ein bisschen wie die Nadel im Heuhaufen finden, diese Patienten zu identifizieren. Und das funktioniert tatsächlich nur, wenn man wirklich eine Systematik drin hat und sagt, ich mache bei jedem Patienten mit einer Atemwegserkrankung einen Alpha-1-Antitrypsin-Serumspiegel, um einmal abzuhaken, okay, Alpha-1-Antitrypsin-Mangel ist es nicht oder ist es unter Umständen auch. In der ambulanten Versorgung, glaube ich, ist halt auch oft so ein bisschen die Frage, wer macht's? Macht's jetzt der Hausarzt? Macht's der Lungenfacharzt? Oft ist es, glaube ich, dann auch so, dass der eine denkt, okay, der andere hat das sicherlich schon gemacht. Wenn ich als Hausarzt einen Patienten zum Lungenfacharzt geschickt habe, dann denke ich, okay, der wird sich darum gekümmert haben. Und möglicherweise auch umgekehrt. Und gerade bei denjenigen Patienten, die so eine lange Geschichte haben, wenn jemand seit 5, 6 Jahren eine bekannte COPD hat, dann läuft der so in der Schiene und dann denkt da keiner mehr dran.
Bestimmte Erkrankungen werden häufig auch mit einem bestimmten Phänotypen in Verbindung gebracht. Wie ist denn das bei Alpha-1-Mangel? Gibt es da den typischen Patienten, die typische Patientin?
Es gibt nicht den oder die Patientin mit Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, sondern wir sehen ganz viele unterschiedliche PatientInnen mit der Erkrankung. Das reicht von Patienten mit schwerstem Lungenemphysem, die sich bei uns in der Spezialambulanz für endoskopische Lungenvolumenreduktion vorstellen und fragen, was es für sie noch für Therapieoptionen gibt. Und da fällt dann in unserem diagnostischen Workup auf, dass die Patienten einen Alpha-1-Antitrypsin-Mangel haben. Das kommt leider gar nicht so selten vor. Das sind Patienten, die in der Regel durch niedergelassene Lungenfachärzte zu uns geschickt worden sind und bei denen die Erkrankung, so wie wir auch von der Patientin gehört haben, jahrelang nicht diagnostiziert worden ist. Das finde ich immer sehr, sehr traurig, dass wir die Patienten dann quasi am Ende ihrer Erkrankung sehen.
Wir sind von der Uni gekommen, allesamt, egal welche Generation wir jetzt angehören, wir sind von der Uni gekommen und wir verbinden das Stichwort Alpha-1-Antitrypsin mit männlich, raucht, 50, Lungenemphysem. Das sind die Schlagworte, die kann Ihnen jeder Arzt sofort nennen. Sie entsprechen aber nicht der Realität. Unsere Patienten sind zur Hälfte unter 50 Jahre alt. Sie sind in über 60% der Fälle weiblich. Wir haben sehr viele Nichtraucher. Und wir haben in 55% unserer Fälle die Diagnose Asthma in der Karteikarte stehen. Gerade weil wir ja die jüngeren Patienten finden. Und das müssen wir einfach runterbrechen, auch in der Ärzteschaft. Alpha 1 ist viel, viel häufiger, als wir alle denken. Wir müssen es in die Ärzteschaft bringen. Deshalb bin ich auch froh über diesen Podcast, weil wir eben auch damit die Möglichkeit haben, dieses Thema in der Ärzteschaft besser zu platzieren.
Sowohl die Praxis von Dr. Rupp ist ein Alpha-1-Zentrum, als auch die Thorax-Klinik in Heidelberg. Beide sind aktiv bei der Fortbildung von ärztlichen KollegInnen. Denn die Diagnose von Alpha-1-Antitrypsin-Mangel ist zwar denkbar einfach, dennoch wird sie oft nicht durchgeführt. Hier eine Einschätzung der beiden, woran das liegt.
Weil es nicht auf dem Radar ist. Hausärzte machen häufig im Basislabor die sogenannte Serumelektrophorese. Das bedeutet die Aufsplittung der unterschiedlichen Eiweißgruppen im Blut. Und wenn man sich da auf die zweite Eiweißbande fokussiert, das ist die Alpha-1-Globulinbande, die eben zu 80-90% aus Alpha-1-Antitrypsin besteht. Und wenn ich da nur so eine ganz kleine Zacke habe, dann muss ich hellhörig werden und sagen, da stimmt was nicht, ich bestimme jetzt mal direkt den Serumspiegel nach. Für uns als Fachärzte plädiere ich immer dafür, dass wir ein pneumologisch-allergologisches Basislabor machen bei Neupatienten. Das besteht aus einem Differentialblutbild, wo die weißen Blutkörperchen mit aufgesplittet werden, aus IgE-Gesamt, also der Summe aller allergischen Antikörper, und aus Alpha-1-Antitrypsin. Für mich gehören diese drei Dinge zum Basishandwerkszeug dazu.
Auch in der Klinik habe ich so das Gefühl, ist jedem bewusst, dass es das Krankheitsbild gibt und auch die niedergelassenen Hausärzte. Wir machen ja immer wieder auch Informationsveranstaltungen für Hausärzte, für Lungenfachärzte. Bekannt ist das schon. Nur ist es eben so, dass tatsächlich dann so der Schritt, wirklich aktiv zu werden und zu sagen, ich teste meine Patienten, oft fehlt. Und wir haben uns viel gefragt, wie man das ändern kann. Ich glaube, ein Punkt ist natürlich, dass der Patient selber, jeder Patient mit COPD, sollte sich einmal damit auseinandergesetzt haben, dass es eine Form der COPD gibt, die eine genetische Ursache haben kann. Und jeder Patient sollte selber einmal aktiv einfordern und sagen, ich möchte, dass es bei mir einmal untersucht wird, ob es daran liegt. Das finde ich ganz wichtig. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es ganz gut, dass man so in seiner Region mit den Zuweisern, mit den Fachärzten einmal abspricht, wie wollen wir das handhaben? Wer macht den Test? Wer macht welchen Test? Also ich finde das absolut in Ordnung zu sagen, der Hausarzt macht den Alpha-1-Antitrypsin-Serumspiegel und wenn der erniedrigt ist, dann schickt er weiter. Und wir haben ja in Deutschland eine ganz gute Struktur von Alpha-1-Antitrypsin-Zentren, wo wir die Patienten hinschicken können. Die Zentren sind alle auf der Homepage der Deutschen Atemwegsliga aufgeführt. Da kann man gucken, was ist das nächste Zentrum in meiner Region, weil es ist natürlich auch eine Unsicherheit da. Man fragt sich, wenn ich jetzt auf ein Krankheitsbild teste und habe am Ende einen positiven Befund, wie soll ich denn damit umgehen? Also das ist, glaube ich, immer so die nächste Hürde, dass man sich fragt, und was ist denn, wenn ich wirklich jemanden habe, der einen auffälligen Test hat, wie geht's dann weiter? Von daher ist, glaube ich, so wichtig, dass das Alpha-1-Antitrypsin-Zentrum mit den umliegenden Zuweisern einmal überlegt, wie machen wir es, wie stimmen wir uns da ab.
Die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Fachrichtungen ist also unerlässlich. Auch bei einer möglichen Therapie. Bevor wir darauf eingehen, erklärt Alexander Rupp zunächst das grundsätzliche Vorgehen.
Bei Alpha-1-Patienten werden die Homozygot-Erkrankten behandelt. Sofern man sieht, dass die Lunge eine Einschränkung hat, also der Kerngesunde wird nicht wöchentlich behandelt, sondern die Lunge muss schon einen gewissen Schaden haben, aber wir wollen eben nicht, dass die Lunge schon sehr stark geschädigt ist. Also wir wollen die Erkrankung nicht zu spät erkennen. Und es gibt noch die Compound-Heterozygoten. Wir haben zwei kaputte Alpha-1-Gene, die sich aber voneinander unterscheiden. Und auch bei denen ist es so, dass man ab einer gewissen Einschränkung der Lunge dann die Therapie beginnt. Die Heterozygoten, also die mit einem kaputten Gen und einem gesunden Gen, die werden in der Regel nicht therapiert. Ganz selten könnte es sein, dass einer dieser Patienten ein sogenannter Rapid Decliner ist. Das heißt, wir sehen über die Zeit, dass die Lungenfunktion sich trotz adäquater Basistherapie rapide eben verschlechtert. Dann kann man auch da entsprechend die Therapieindikation stellen, muss aber die Therapie dann bei der Krankenkasse kostentechnisch beantragen zunächst.
Wie ist denn hier die Abgrenzung zwischen Niederlassung und Klinik? Wer macht was? Dazu Professorin Trozinski.
Es gibt eine ganze Reihe von Patienten, die über niedergelassene Kollegen kommen, die die Erkrankung diagnostiziert haben und die sich fragen, ist es jetzt Zeit, die Therapie zu beginnen? Es ist ja so, dass wir da nicht ganz klare Anhaltspunkte haben, wo man sagt, jetzt ist es Zeit, eine Substitutionstherapie zu beginnen. Und wir sehen hier in der Klinik relativ viele Patienten. Von daher denke ich, dass wir mittlerweile ein ganz gutes Einschätzungsvermögen haben, um auch gemeinsam mit den Patienten dann zu entscheiden, wann es Zeit ist, die Therapie zu beginnen. Und oft kriegen wir Patienten mit der Fragestellung, ist es jetzt soweit? Und dann können wir da eine Einschätzung zu abgeben und die Patienten werden dann anschließend weiter ambulant behandelt.
Einen weiteren Unterschied sieht sie auch beim Patientinnenklientel in der Klinik beziehungsweise in der Niederlassung.
Das ist natürlich von mir jetzt eine relativ subjektive Wahrnehmung, aber ich habe so das Gefühl, auch im Gespräch mit dem Herrn Rupp, dass er relativ viele Patienten hat, die über ein Asthma diagnostiziert werden. Asthma wird ja primär ambulant in den pneumologischen Praxen behandelt. Wir haben viel mehr Patienten, die mit einem Lungenemphysem bei uns diagnostiziert werden. Und ich habe auch so das Gefühl, dass wir relativ viele ungewöhnliche Fälle haben, seltene Mutationen und Fälle, wo vielleicht dann jemand in der Niederlassung nachdenkt und sich fragt, was ist das jetzt für ein Fall und den dann eher in die Klinik schickt. Wir haben auch Patienten, die zum Beispiel eine reine Bronchiektasenerkrankung haben.
Wir haben bereits gehört, die Diagnose ist unkompliziert und kann im Grunde überall erfolgen. Frau Professor Trozinski hat auch schon auf den Ablauf der Therapie hingewiesen, der nach der Initiierung im Zentrum, dies kann natürlich auch ein niedergelassenes Zentrum sein, ambulant weiterlaufen kann. Dies ist aber, so hat es auch unsere Patientin berichtet, gar nicht so einfach, weil viele Behandelnde die Therapie scheinbar scheuen. Daher eine klare Forderung von Dr. Rupp, die sich an das, was Marion Wilkens eingangs gesagt hat, nahtlos anschließt.
Wir brauchen die Kooperation mit den Hausärzten. Wir brauchen Kooperation mit onkologischen, mit nephrologischen Praxen zum Beispiel oder auch teilweise mit den Krankenhausambulanzen. Weil wir haben zum Beispiel einen Patient, der kann nur am Wochenende, der ist unter der Woche gar nicht da. Und der muss dann am Wochenende eben ins Krankenhaus, haben wir geregelt für ihn, klappt auch ganz gut. Ja. Und es ist tatsächlich so, die Infusion ist kein Hexenwerk. Ja, es wird ein Trockenpulver mit Flüssigkeit aufgemischt, die Flaschen werden angehangen, der Patient wird einfach nur überwacht. Ja, er sitzt auch bei uns hier alleine dann entweder im Laborraum hinten oder im Schulungsraum, hat halt eine Glocke, wenn er sich plötzlich unwohl fühlen sollte, kann er sich melden. Ja, oder wenn eine Infusionsflasche leer ist, meldet er sich genauso. Und es kann tatsächlich in jeder Praxis stattfinden.
Bleiben wir noch einen Moment bei der Therapie. Neben der Lunge ist auch die Leber betroffen. Hier wird es in Zukunft neue, spannende Therapieansätze geben.
Es gibt ganz vielversprechende Daten, was die Alpha-1-Antitrypsin-assoziierte Lebererkrankung angeht, dass wir da bald Gentherapieverfahren haben, die hier helfen können. Es ist ja so, dass die Lebererkrankung bei Alpha-1-Antitrypsin-Mangel durch die Substitutionstherapie auch nicht mit behandelt wird. Ne? Es ist ja so, dass das fehlgebildete Protein, was in der Leber anfällt, das verschwindet ja nicht dadurch, dass wir Protein zusätzlich über die Vene geben. Und hier gibt es neue Therapieansätze, dass man möglicherweise die Bildung dieses Proteins inhibiert, was dann zu weniger Leberproblematik führen könnte, weniger Entzündungsreaktion in der Leber.
Alpha-1-Antitrypsin-Mangel verbirgt sich ja, wenn man so will, hinter COPD oder Asthma, geht also mit anderen häufigen Atemwegserkrankungen einher. In diesem Kontext ist es Frau Professor Trocinski im Rahmen unseres Interviews wichtig gewesen, auf die Vermeidung von Exazerbationen unbedingt zu achten.
Die Exazerbation bei Alpha-1-Antitrypsin-Mangelpatienten ist mindestens genauso schlimm wie bei der normalen COPD. Ich glaube sogar in der Tat ein bisschen schlimmer, weil wir natürlich, wenn wir so an den Pathomechanismus denken, in der Exazerbation ganz viel Neutrophilelastase ausschütten und es so häufig auch so ist, dass die Patienten dann wirklich wie so eine Art Schub von ihrer Erkrankung erleiden. Von daher ist uns immer ganz besonders wichtig Exazerbationsprävention bei unseren Patienten. Das heißt, auf jeden Fall eine leitliniengerechte inhalative Therapie der COPD und Schutzimpfungen, dann ganz wichtig bei allen noch rauchenden Patienten, dass wir schaffen es, die in irgendein Tabakpräventionsprogramm zu bringen oder in ein Tabakentwöhnungsprogramm zu bringen. Das ist so das absolute A und O.
Unsere Expertin und unser Experte haben auf die lange Dauer bis zur Diagnose hingewiesen und aufgezeigt, wie leicht das zu ändern wäre. Eine frühe Diagnose ist wichtig, um irreparable Schäden an der Lunge, die am Ende nur durch eine Lungentransplantation behoben werden können, zu vermeiden. Das erlebt Alexander Rupp in der Praxis leider auch. Ihm ist aber gleichzeitig wichtig, dass man mit der Diagnose verantwortlich umgeht und er hat auch einen wichtigen Hinweis für alle, die uns gerade zuhören.
Risiko bedeutet nicht, dass die Menschen krank werden müssen. Auf gar keinen Fall. Also wir haben sogar homozygot Erkrankte, also Patienten mit zwei kaputten Alpha-1-Genen, 70 Jahre alt, kerngesund. Ja? Risiko bedeutet nur, ich kann krank werden. Und wenn eben andere Risikofaktoren, und hier ist insbesondere das inhalative Zigarettenrauchen zu nennen, wenn diese Risikofaktoren dazukommen, dann eben kann die Lunge vorzeitig Schaden nehmen. Eine frühe Diagnose kann ja auch wie ein Damoklesschwert über den Menschen schweben sein Leben lang. Aber die Kinder tatsächlich mit der frühkindlichen Gelbsucht, die werden häufig in der Kinderklinik bereits diagnostiziert. Die wissen das dann, die werden gemonitort. Und man kann eben bei diesen Kindern frühzeitig in die Verhaltensmodifikation auch einsteigen. Ganz viele Menschen werden vielleicht nach dem Anhören des Podcasts gleich mal ins Internet gehen und nach Alpha 1 googeln. Sie werden auch offizielle Seiten finden, wo dann drin steht, ja, so mittlere Lebenserwartung knapp um die 60. Und diese Zahlen kommen eben von dem Kollektiv, was immer viel zu spät erkannt wurde. Wenn ich erst an Alpha 1 denke, weil jemand schon ein Wahnsinnslungenemphysem hat, dann hat der natürlich ab dem Moment schon eine schlechtere Lebenserwartung, weil die Lunge schon kaputt ist. Wenn ich Alpha 1 früh erkenne, gut monitore, früh therapiere anhand der Grunderkrankung oder auch früh in die wöchentliche Infusionstherapie einsteige, dann wird sich das Altersspektrum eben weit nach hinten verschieben.
Wie wichtig für Sie die Unterstützung der Selbsthilfe war, hat Dr. Heike Isensee in unserer ersten Folge sehr deutlich gemacht. Wie schaut denn Dr. Alexander Rupp auf die Selbsthilfe?
Die Patienten wissen mehr als wir Ärzte, weil die sich viel besser austauschen, weil die viel mehr von der Erfahrung auch der anderen profitieren. Und ich kann nur jedem, gerade bei den selteneren Erkrankungen, raten, in so eine Selbsthilfegruppe zu gehen, sich diese Vernetzung und sich diesen Austausch dort zu holen. Und wir arbeiten ja auch wirklich sehr eng zusammen. Wir haben auch hier in Stuttgart den Alpha-1-Patiententag einmal im Jahr, gemeinsam mit der Selbsthilfegruppe, wo wir ein Informations- und ein Austauschforum bieten, wo wir auch das Europäische Leberreferenzzentrum für die Alpha-1-Patienten, nämlich die Uni Aachen, hierher holen, die dann auch spezielle Messungen machen, die ihre Studie hier auch dann entsprechend weitermachen. Und genau dieser Austausch ist immens wichtig. Des Weiteren wollen wir über die Erkrankung auch viel mehr lernen. Und gerade bei den seltenen Erkrankungen werden wir ein viel besseres Bild kriegen, wenn sich die Patienten in Registerstudien auch einschreiben. Und auch dafür möchte ich quasi werben, dass Patienten mit Alpha-1-Mangel sich auf jeden Fall in das deutsche oder besser noch sogar in das europäische Referenz, in die Registerstudie einschreiben, wo sie dann kontinuierlich auch ihre Daten eben berichten, sodass wir sehen können, welcher Genotyp läuft denn eigentlich im Allgemeinen wie? Welcher Genotyp entwickelt eher Leber, welcher eher Lunge? Wie laufen die Patienten denn?
Zum Abschluss haben unsere Expertin und unser Experte ganz klare Botschaften und Wünsche formuliert. Beginnen wir mit Professorin Trozinski und hören dann Dr. Alexander Rupp.
Gerade bei den seltenen Lungenerkrankungen haben wir noch ganz viele Unklarheiten und ganz viele Sachen, die bislang nicht bekannt, nicht erforscht sind, weil eben in jedem unserer Zentren, auch in den großen Alpha-1-Antitrypsin-Zentren, jetzt nicht hunderte von Patienten behandelt werden. Und da hilft es immer bei diesen seltenen Erkrankungen, wenn man Patienten in ein Register einschließt. Und wir haben mit dem IACO-Register, dem europäischen Patientenregister, eine ganz tolle Möglichkeit, auch deutsche Patienten einzugeben und so mehr Informationen über Patienten mit Alpha-1-Antitrypsin-Mangel zu gewinnen. Viele der Studien auf dem Bereich in dem Gebiet sind gemacht worden mit Patienten, die diese typische PIZZ-Konstellation haben. Wir wissen aber mittlerweile, es gibt ja noch eine ganze Reihe von anderen Mutationen. Zum Beispiel die Patienten, die einen SZ-Genotyp haben, Patienten mit selteneren Genvarianten. Wir haben hier in Heidelberg mittlerweile 4 eigene Heidelberger Mutationen identifizieren können, die PQ0 Heidelberg 1, 2, 3 und 4 Mutationen. Und für diese Art von Patienten haben wir überhaupt gar keine Daten. Patienten mit selteneren Mutationen und wenig Daten eben zu Patienten mit SZ-Konstellationen. Und hier wäre es natürlich toll, wenn wir ein großes Register aufbauen können, was ein gutes Follow-up auch hat, wo wir Informationen über den Verlauf der Erkrankung und viele andere Aspekte von Alpha-1-Antitrypsin sammeln könnten. Von daher würde ich sagen, dass Sie sich am besten einfach an das Alpha-1-Antitrypsin-Zentrum in Ihrer Nähe wenden und einmal nachfragen. Patienten, die in das Register eingeschlossen werden wollen hier in Heidelberg, können jederzeit bei mir einen Termin machen. Ist auch so, dass ich die alle persönlich einmal sehe. Und dann können wir sie gerne einschließen in das Register. Das würde mich sehr, sehr freuen.
Ich möchte Alpha 1 erkennen und deshalb die Vigilanz in der Ärzteschaft auch schaffen. Denkt an Alpha 1, guckt nach der Elektrophorese, guckt mal nach einem Alpha-1-Spiegel. Gerade wie Frau Isensee auch sagte, bei ihr lief das alles komisch und die erste Lungenärztin und der zweite hat auch gesagt, man kann sich das gar nicht erklären, COPD, Nichtraucher, da muss es doch Klick machen. Da muss ich doch dran denken, da gibt es doch irgendeinen Risikofaktor. Da habe ich doch schon mal was gehört im Studium. Und dann messe ich das und zack, ich find's. Weil der Test ist ja wirklich ganz einfach. Ein Pieks und ich habe den Serumspiegel.
Ein einfacher Pieks, aber mit einer enormen Wirkung. Das war die zweite Ausgabe zum Thema Alpha-1-Antitrypsin-Mangel und ich freue mich, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen Themen aus der Pneumologie unter den Nägeln brennen, wenn Sie Inhalte haben, die Sie gerne hier bei Atemweg behandelt wissen möchten, ja, dann freuen wir uns über Ihren Input. Wir, die gesamte Redaktion von Atemweg, freuen uns natürlich auch über Ihr positives Feedback und auf ein Wiederhören bei der nächsten Folge Atemweg. In dieser spreche ich mit Professorin Diana Stolz und Professor Mario Rüdiger über die Möglichkeiten und Notwendigkeiten der Früherkennung bei COPD. Bis dahin.